Ja, ihr Lieben, am vergangenen Montag war der 31. Oktober, das ist bekanntlich der Reformationstag, und es beginnt ja in diesem Jahr ein Reformationsjubiläum, sozusagen es geht auf das 500. Jahr der Reformation zu, 1517 bis 2017. Und ich möchte da davon ausgehen, von diesem Jubiläum, weil diese Reformationsbewegung, die vor 500 Jahren Gott gestartet hat, war etwas ganz Außergewöhnliches, aus der ja auch eigentlich alle Freikirchen, alle Freikirchen ihre Wurzeln haben. Deswegen ist es auch für uns wichtig, dass wir uns immer wieder neu daran erinnern, was Gott in diesem Zeitpunkt der Kirchengeschichte getan hat. Ich will nicht über die Reformation jetzt predigen, aber das, was der Reformation wichtig war, das heißt, das, was Gott wieder durch die Reformation neu auf den Leuchter gestellt hat, ans Licht gebracht hat, und dadurch eigentlich, kann man sagen, wirklich die Kirche gerettet hat. Es ist in dieser Zeit der Reformation durch verschiedene Reformatoren, die damals Gott hervorgebracht hat, die bekannten sind Luther und Zwingli und Calvin, aber es gab auch noch andere, da ist eine Bewegung entstanden, die dadurch entstanden ist, dass vor allem diese Leute und viele andere, es gab auch schon Vorreformatoren, immer wieder auf dem Herzen hatten, wir müssen in allem dem, was für uns als Christen wichtig ist, zurück zur Bibel. Es war eine Bibelbewegung. Es war eine Bewegung, wo man versucht hat, die Bibel wieder neu in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, das, was die Bibel uns zeigt und was sie uns lehrt, das ist eigentlich die tiefste und letzte Grundlage unseres Glaubens, weil im Laufe der Jahrhunderte sich vieles in der Kirche, auch in den Dogmen der Kirche, vermischt hat mit anderen Gedankengängen, die nicht mit der Bibel übereingestimmt haben. Und so kann man sagen, im Grundsätzlichen, wenn man gefragt wird, was sind denn die wesentlichen Dinge, die Gott in der Zeit der Reformation wieder hervorgerufen hat, dann kann man das ganz kurz zusammenfassen in vier Grundwahrheiten, die durch die Reformation wieder sozusagen ins Zentrum des christlichen Glaubens gerückt worden sind. Diese vier Grundwahrheiten lassen sich sehr kurz ausdrücken. Die erste Grundwahrheit, die habe ich jetzt gerade beschrieben, nämlich allein die Heilige Schrift darf Grundlage des Glaubens sein und nichts darüber hinaus. Nicht das, was Päpste sagen, was Bischöfe sagen, was Konzilien bestimmen, ist höherrangig als das, was die Heilige Schrift sagt. Und sie muss die tiefste und entscheidende Maßstab sein für alle Fragen des Glaubens. Das ist die erste Grundwahrheit. Die zweite Grundwahrheit ist allein Jesus. Es beginnt immer mit diesem allein, ja. Allein Jesus ist derjenige, der uns von aller Schuld und von Sünde befreit. Allein Jesus ist unser Erlöser. Allein Jesus ist derjenige, der für uns alles getan hat und ewiges Leben schenkt. Jesus wurde wieder in den Mittelpunkt gestellt. Die dritte Wahrheit, die herausgekommen ist, war, allein durch die Gnade Gottes sind wir gerettet. Es sind nicht die guten Werke, es sind nicht unsere eigenen Anstrengungen, es sind nicht das oder jenes, was wir tun, sondern es ist allein Gnade, dass wir gerettet werden. Das heißt, die Errettung ist ein Geschenk. Und das vierte, dieses Geschenk empfangen wir allein aus Glaube. Der Glaube ist sozusagen die Basis, auf der wir dieses Geschenk der Gnade Gottes, der Erlösung in Jesus empfangen. allein durch den Glauben, und Glaube ist nicht ein Fürwahrhalten von irgendwelchen Dingen, sondern Glaube ist hier verstanden als eine vertrauensvolle Hingabe des eigenen Lebens an Jesus. Glaube als Hingabe an Jesus. Glaube als eine Beziehung, als eine persönliche Beziehung zu Jesus als Herrn und als Erlöser. Ich möchte einen Begriff herausnehmen und diesen Begriff ein bisschen beleuchten, nicht lange. Aber diesen Begriff, das ist der dritte Begriff in diesen vier Begriffen, das ist das Wort Gnade. Heute war schon in der Einleitung von der Annemarie dieses Wort Gnade im Mittelpunkt. Und heute ist der Tag oder die Zeit der Gnade. Das war der Wochenspruch, ja. Und wir haben auch einige Lieder gesungen, wo die Gnade Gottes im Mittelpunkt sind. Das hat Gott so zusammengefügt, dass wir heute eben dieses Wort in besonderer Weise auch ein wenig bedenken wollen, weil dieses Wort Gnade, diese Offenbarung über die Gnade Gottes hat die mittelalterliche Kirche revolutioniert. Dass wir da sitzen und so an Jesus glauben, hat damit zu tun, was damals vor 500 Jahren in weiten Teilen der deutschsprachigen Welt, da hat sie einen eigentlichen begonnen, die Gott hervorgerufen hat. Die Gnade Gottes. Ihr Lieben, wir müssen uns das so vorstellen, in dieser Zeit des Mittelalters, die Kirche, natürlich die katholische Kirche, in diesem Sinne jetzt, das Gottesbild, das damals unter der Bevölkerung war und unter der Kirche war, war ein Gottesbild, das geprägt war von Angst und nicht von Gnade. Das war geprägt davon, dass man ein Bild vor Augen gemalt hat, den Menschen von einem unglaublich strengen und einem strafenden Gott, der sozusagen in seiner Grundhaltung den Menschen gegenüber in dieser Weise steht, dass er zuerst darauf ausgerichtet ist, Menschen zu strafen, und sie müssen sich unglaublich anstrengen, um Gott in irgendeiner Weise zufrieden zu stellen, damit er ihnen gnädig sein kann. Die Bilder, die Malereien, die es damals gegeben hat, da war im Zentrum das jüngste Gericht. Die großen Gemälde des jüngsten Gerichtes stammen zum großen Teil aus dieser Zeit, wo Jesus als der Richter sozusagen immer wieder erschienen ist. Das Reden von Hölle und Himmel war ganz groß und wichtig. Und hier war ein Bild, wo die Kirche sich selber dann auch als eine Institution dargestellt hat, die allein in der Lage ist, das Heil den Menschen zu vermitteln. Also diesen strafenden, diesen zornigen Gott zu besänftigen. Dazu ist allein die Kirche in der Lage, Gnadenmittel den Menschen anzubieten, durch die sie dann das Heil erlangen und Gott besänftigen können. Wenn man also die Sakramente jetzt hernimmt, zum Beispiel, sind solche Gnadenmittel, so wurden sie verstanden in der damaligen Zeit. Heute hat sich da vieles geändert, natürlich auch in der katholischen Kirche. Aber das war damals ganz extrem durch die Gnadenmittel der Sakramente, durch das Empfangen der Sakramente, durch das Einhalten von Geboten Gottes, durch das Einhalten von kirchlichen Regelungen, durch das Einhalten, man konnte sogar auch manches mit Geld erkaufen, wie den Ablass zum Beispiel, der die Sündenstrafen dann auch wegnahm, die zeitlichen Sündenstrafen zumindest des Fegefeuers in diesem Sinne. Also das Ganze war aufgebaut auf einer Grundhaltung Gott gegenüber, von einem Bild her Gott gegenüber, wo der strafende Gott sozusagen ganz deutlich im Mittelpunkt stand. Und man kann sich das wahrscheinlich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen, was das bedeutet hat, wie durch die Reformation und durch die Offenbarung, die Gott gegeben hat, ein komplett neues Gottesbild sich breit gemacht hat. Und was das für eine Art von Befreiung und Licht in die Kirche hineingebracht hat, die Offenbarung von der Gnade Gottes, ihr Lieben. Die Offenbarung von der Gnade Gottes. Wir müssen nicht durch eigene Kraft und eigene Anstrengung die Vergebung der Sünden erwirken und erarbeiten und erkaufen, sondern wir bekommen die Vergebung, das ewige Leben als ein Geschenk. Das war eine riesige Errungenschaft der Reformation, ihr Lieben. Es geht nicht darum, dass wir die Menschen, die damals das hervorgebracht haben, auf den Sockel stellen. Überhaupt nicht. Sondern sie waren nur Werkzeuge. Und es war Gottes Gnade. Es war er, der in seiner Gnade wieder das Licht sozusagen hineingebracht hat. Und an der zentralen Stelle, wo man am stärksten abgewichen ist von dem, was sozusagen von der Bibel her ausgeht, ist ein Licht gekommen. Und das ist entstanden dadurch, dass eben viele Menschen oder manche zumindest an entscheidender Stelle sich wieder mit der Bibel beschäftigt haben. Deswegen allein die Bibel. Denn da ist die Quelle der Offenbarung. Und gerade Luther, Calvin, Zwingli und andere haben ja durch die Beschäftigung mit der Bibel dieses Licht empfangen. Sie sind berührt worden von dieser unglaublichen Gnade Gottes, dass wir eben nicht durch eigene Kraft, nicht durch eigene Anstrengung gerettet werden, sondern allein durch die Gnade. Und diese Gnade hat etwas zu tun mit Jesus. Das hat sich alles so eins nach dem anderen ergeben. Durch das Studium der Bibel ist die Gnade in die Mitte gekommen. Durch die Gnade ist Jesus wichtig geworden. Weil er war derjenige, der von Gott gesandt war, um für uns die Sündenstrafe zu tragen. Die Strafe liegt auf ihm. Nicht wir müssen sie tragen, nicht wir müssen sie abbezahlen, nicht wir müssen durch gute Werke uns den Himmel verdienen, sondern er hat das getan. Und wenn wir sozusagen in den Genuss dieser Erlösung kommen wollen, dann müssen wir nicht etwas bezahlen dafür, sondern dann müssen wir ein freies Geschenk, das er uns macht, annehmen. Aber dieses Geschenk, das er uns macht, ist nur zu haben durch Jesus. Darum heißt Glaube nicht an irgendetwas glauben, sondern Jesus aufnehmen. Das ist ein großer Unterschied, ja? Nicht nur daran denken, ja, das ist damals passiert, ich glaube eh, dass das so gewesen ist. Nein, das nützt nichts. Und wenn viele Menschen glauben, dass Jesus für ihre Sünden gestorben ist, aber sie haben ihn nicht aufgenommen, wird das nicht Wirklichkeit. Das ist Glaube, ein ganz neues Licht über Glaube. Nicht für Wahrheiten von Glaubenssätzen, sondern eingehen, eine persönliche Beziehung zu diesem Jesus. Und indem Jesus in mein Leben kommt, bringt er die Erlösung mit. Er liefert sie nicht nur ab und geht dann weg, sondern wir haben sie nur in Jesus. Und ihr Lieben, das sind so Dinge, die in besonderer Weise nun durch die Reformation wieder neu in den Mittelpunkt gerückt worden sind. Und von daher habe ich eine Stelle in meinem Herzen, die in besonderer Weise das zum Ausdruck bringt, was eigentlich Gnade ist. Ihr Lieben, es ist so entscheidend wichtig, dass wir in unserem persönlichen Glaubensleben diese Offenbarung der Gnade Gottes immer tiefer und tiefer in unser Herz hineinsinken lassen und erfassen, ergreifen, verstehen, durchdenken. Was ist diese Gnade? Eine wunderschöne Beschreibung der Gnade Gottes, obwohl dieses Wort in diesem Text gar nicht vorkommt, aber genau die Gnade Gottes beschreibt, ist Römer 8, ihr Lieben. Römer 8 ist eine der tiefsten Offenbarungen dessen, was die Gnade Gottes meint. Fangen wir mal mit dem ersten Vers an und dann überspringen wir, gehen gleich zum Ende. Aber fangen wir mal mit dem ersten Vers an. Römer 8, Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Halleluja. Das ist Gnade. Paulus hat die ganzen Kapitel davor vieles geschrieben, um sozusagen zusammenfassend nun zu dem kommen. Das ist eine Zusammenfassung. Also deswegen, von dem, was er vorher geschrieben hat. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Das ist Gnade. Denn es steht hier nicht, Es gibt keine Verdammnis für die, die ein anständiges Leben führen. Es steht hier nicht, es gibt keine Verdammnis für die, die möglichst viele gute Werke tun. Es steht hier nicht, es gibt keine Verdammnis für die, die jeden Sonntag in die Kirche gehen und alle kirchlichen Vorschriften erfüllen. Und. Sondern es gibt keine Verdammnis, die in Jesus sind. Dieses Begriff in Jesus, ihr wisst, das ist ein Fachbegriff für Paulus, den verwendet er ununterbrochen. Er verwendet ihn in zweifacher Weise. Er sagt einmal in Jesus und dann sagt er Jesus in uns. Das ist dasselbe. Ob wir in Jesus hineingeschlüpft sind oder er in uns lebt, das ist sachlich genau dasselbe. Und damit meint Jesus, diese Verdammnis ist weggenommen für diejenigen, die in einer Beziehung leben zu Jesus. Das ist das Entscheidende. Und das ist keine Leistung, das ist kein gutes Werk. Das ist eine Einstellung, das ist eine Herzenshingabe an diesen Jesus. Wer also in Jesus lebt, wer ihn also als Person hineingenommen hat in ihn, als seinen Erlöser und als seinen Herrn, der auf dem Thron seines Lebens sitzt, für den ist die Verdammnis ausgeschlossen. Aus dieser Verdammnis sind wir entnommen. Ihr Lieben, wir können diese Herausnahme der Verdammnis durch nichts erwirken, was wir in unserem Leben irgendwie Gott zugute tun könnten. Mit einem noch so guten Leben könnten wir es nicht erreichen. Es ist und bleibt ein Geschenk, das uns vermittelt wird, wenn Jesus in uns lebt. Ihr Lieben, das ist Gnade. Das ist die schönste Beschreibung. Es gibt keine Verdammnis für die. Das heißt, weil es keine Verdammnis ist, ist jedes Urteil über uns aufgehoben, jene Trennmauer weggenommen von Gott. Und wir können jetzt schon bis in alle Ewigkeit in versöhnter Gemeinschaft mit Gott leben. Gehen wir jetzt zum Ende des Kapitels, Vers 31 bis 39. Wir lesen diese, das ist dann sozusagen am Ende nochmal der Abschluss. Da heißt es, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer dann gegen uns, also wer kann gegen uns sein? Er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns alle dahingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alle schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben ist, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, wie geschrieben steht? Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ihr Lieben, das ist Gnade. Der ganze Text ist voller Gnade. Und es beginnt mit dem Vers 31, können wir nochmal zurückgehen zu dem Vers 31. Was sollen wir nun dazu sagen, nachdem er etwas über die Gnade Gottes geschrieben hat noch? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Das ist die größte Aussage, die es in der Heiligen Schrift gibt. Man kann sie verschieden formulieren, aber es ist das Thema Nummer eins. Das Thema Nummer eins, ich sage es noch einmal, jetzt ganz kurz gesagt, Gott ist für uns. Ihr Lieben, es ist nicht so, dass es heißt, Gott ist für uns, wenn. Sondern das ist die Grundeinstellung Gottes. Versteht ihr den Unterschied zum Mittelalter? Im Mittelalter war es in der Kirche, das war eine Verzerrung dieser Wahrheit, war es eigentlich so, dass man empfunden hat, Gott ist gegen mich und jetzt muss ich ihn gnädig stimmen. Ich muss ihn gnädig stimmen, damit er mir gut gesinnt sein kann. und dass er mich lieben kann. Dazu muss ich etwas tun. Aber die Wahrheit des, der Heiligen Schrift, und darum braucht man die Heilige Schrift, war eben, und das war die Grunderkenntnis sozusagen auch der reformatorischen Bewegung, Gott ist für uns als eine Grundeinstellung. Er ist für uns, ganz egal wie wir sind. Es ist nicht abhängig, wie wir uns ihm gegenüber verhalten, im Grundsätzlichen gesehen. Er ist für uns, das ist sein Wesen. Dass er für uns ist, das ist auch in seinem Namen beinhaltet. Jahwe, das ist der Name Gottes, den er offenbart hat. Ich bin, der ich bin, das heißt ja als Satz übersetzt, ich bin für euch da. Ich bin immer für euch da. Ich bin für euch. Das ist das Wesen Gottes. Ihr Lieben, das ist die größte Offenbarung, die wir in unserem Herzen überhaupt haben können. Eine größere Offenbarung gibt es nicht, dass Gott für mich ist. Er ist für mich, ob ich lache oder weine. Er ist für mich, ob ich sündige oder nicht. Er ist für mich, ob ich krank bin oder gesund bin. Er ist für mich, ob ich arbeitslos bin oder schöne Arbeit habe. Er ist für mich, ob ich Geld habe oder keins. Er ist für mich. Das ist eine Grundeinstellung. Ihr Lieben, und aus dieser Grundeinstellung heraus hat er verschiedene Dinge getan. Und wenn er für uns ist, und das ist die Grundwahrheit, er steht auf meiner Seite. Er steht immer auf meiner Seite. Deswegen kann uns nichts von ihm wegreißen. Das ist ja das Thema der nächsten Verse. Weil er auf unserer Seite steht, wer kann dann gegen uns sein? Was kann dann gegen uns sein? Das heißt, was kann uns irgendwer anhaben? Oder welche Situation könnte uns irgendetwas anhaben? Wenn er für uns ist? Wenn er für uns ist? Was ist dann mit all den Umständen in unserem Leben, die gegen uns sprechen oder die uns so Schwierigkeiten machen oder die uns so manchmal auch davon abbringen, Gott zu glauben und ihm zu vertrauen? Wenn er für uns ist, dann ist es genug. Das ist das Thema der Reformation gewesen. Gott ist für uns. Das ist das grundlegende Zentrum der Heiligen Schrift und der ganzen Erlösungsoffenbarung, die durch Jesus sozusagen zu uns gekommen ist. Er, und jetzt begründet das der Apostel Paulus, er sagt, dieses für uns sein ist nicht nur eine Proklamation, die Jesus vom Himmel herunter verkündet hat. Liebe Leute, ich bin für euch. Nein, diese Behauptung, dass Gott für uns ist, ist Wirklichkeit geworden in einer Tat, die Gott gesetzt hat hier auf dieser Erde, sichtbar für alle Menschen dieser Welt. Er hat bewiesen, Gott, dass er für uns ist. Das meint Paulus. Es ist nicht ein Hirngespinst, das wir uns einreden. Wir können es sehen, greifen, tasten, wie die Apostel gesagt haben, wenn sie über Jesus gesprochen haben. Das ist reale Wirklichkeit in unserem Leben geworden. Nicht eine Einbildung. Nämlich, wodurch? Er, wie es dann heißt in Vers 32, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Das heißt, in den Tod gegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Jeder einzelne Satz, Teilsatz, jedes Wort ist voller Leben und Bedeutung. Er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dem Tode hingab. Er hat etwas getan, Gott, um zu beweisen und deutlich zu machen, dass er für uns ist. Er zeigt es uns mit allem, was er kann. Und er zeigt es uns am tiefsten darin, dass er seinen Sohn dahin gegeben hat, in den Tod gegeben hat. Aus Liebe zu uns. Wer diesen Text liest und dieses Wort dahingegeben, so im Kopf ein bisschen hat, biblisch, der wird sich sofort erinnern, auch an diese Formulierung, an die Abrahamsgeschichte. Und Paulus kannte ja die Bibel in- und auswendig, das Alte Testament. Er hat ganz sicher an diese Stelle auch gedacht. Da gab es auch einen Vater und einen Sohn. Und Abraham wurde von Gott aufgerufen, seinen Sohn Isaak dahin zu geben in den Tod. Und es wird dieselbe Formulierung gebraucht, nämlich nachdem Gott das abgewendet hat, heißt es, weil du, Abraham, bereit warst, deinen Sohn dahin zu geben. Ist dasselbe Wort wie hier. Deswegen und so weiter. Da hat Abraham aus Liebe zu seinem Gott seinen Sohn hinzugeben. Nur damals war es ein Test für den Abraham. Er wusste das nicht. Deswegen hat Gott es verhindert natürlich, dass er seinen eigenen Sohn dahin geben musste. Aber dieser Sohn Isaak, den Gott sozusagen zu dem Stammvater letztlich dann auch gemacht hat für das ganze Volk Israel und dieser ganzen Heilgeschichte. Er ist ein ständiges Hinweisschild geworden auf den Tag, wo ein Vater tatsächlich seinen Sohn hingibt. Und nicht bevor er ihn tötet, sagt Stopp, sondern lässt es geschehen. Die Abrahamsgeschichte leuchtet dadurch als Vorschattung auf den Tod Jesu. Jetzt hat Gott seinen eigenen Sohn hingegeben. Er hat es nicht verlangt, von einem Menschen seinen Sohn zu opfern. Da hat er gesagt, stopp. Aber jetzt ist er selber dran. Gott selbst opfert seinen Sohn. Etwas Höheres kann uns Gott nicht anbieten und zeigen, als Zeichen seiner Liebe und seiner Gnade. Das ist alles ein Zeichen der Gnade. Paulus beschreibt die Gnade. Gott selber hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Den Isaak hat er verschont, aber seinen Sohn. Und das kommt noch dazu, dass dieser Jesus ja nicht sozusagen gezwungen wurde, von seinem Vater diesen Weg zu gehen, sondern er sagt es ja sehr deutlich an verschiedenen Stellen, niemand nimmt mir mein Leben. Ich gebe es freiwillig. Ich gebe es. Ich stimme überein mit dem Plan meines Vaters, der mich gebeten hat, Sohn, bist du bereit, dein Leben hinzugeben für die Sünde dieser Welt? Und Jesus sagt, ja, ich bin bereit, freiwillig. Er hat sein Leben gegeben als Lösegeld für viele. Er ist nicht gekommen, wie er sagt, sich bedienen zu lassen, sondern er verdiene. Und dass er sein Leben dahin gibt, wieder dieses Wort, zur Erlösung für die vielen, die ihn aufnehmen werden. Ihr Lieben, der Vater und der Sohn, in beide zusammen, natürlich gehört auch der Heilige Geist dazu, in Hingabe, dahin gegeben für uns. Gibt es ein größeres Zeichen dafür, wie sehr Gott zu uns steht? Denn lasst uns das noch bewusst werden. Niemand von uns hat doch Gott gebeten darum, dass er das tut. Niemand hat doch gesagt, bitte Vater, sende deinen Sohn und erlöse uns. Das hat Jesus von sich aus, das hat der Vater von sich aus getan. Aus Gnade, weil er wusste, das, was uns von Gott trennt, ist so schwierig, ist eine solche Katastrophe, ist so ein Drama und eine Tragödie, dass die Menschen niemals von sich aus, auch nicht mit den größten Anstrengungen, die sie tun könnten, könnten sie von dieser Sünde loskommen. Also da oben im Himmel ist nicht ein Gott, der ständig zornig auf uns herunterblickt, der immer nur darauf aus ist, uns zu strafen, sondern von dem Thron, auf dem er sitzt, geht ein Strom von Gnade aus. Das ist ein Gnadenstrom. Und diese Gnade, die fließt von diesem Strom, hat etwas zu tun mit der Hingabe Jesu. Und darum sagt dann der Apostel Paulus, ja, wenn er seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, ihn uns dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Ihr Lieben, man könnte mehrere Predigten halten über das Wort alles. Aber es ist so wichtig, dass wir selber darüber nachdenken, nicht nur predigen, hören, sondern dass wir sagen, Herr, alles, was ist da alles drinnen? In dem alles. alles, was es für uns als Menschen zu unserem Heil notwendig ist. Und das alles wird geschenkt. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Nicht, wie können wir das alles erarbeiten, sondern es wird geschenkt. Wodurch? Durch ihn. Also muss er in uns leben. Ihr Lieben, das Größte, was Jesus für uns sozusagen getan hat am Kreuz, war ein enormer Sieg, den er errungen hat. Er hat den Sieg errungen, auch das beschreibt der Apostel Paulus ja sehr schön, über die Sünde, über den Tod und über den Satan. Und damit hat er uns befreit davon. Und wenn er in unser Leben kommt, dann haben wir Anteil an diesem Sieg. Sieg über Sünde, Sieg über Tod, Sieg über den Feind Gottes. Nichts von diesen Mächten kann mehr über uns siegen, wenn Jesus in uns ist. Sondern er ist der Sieger und er befreit uns von diesen Mächten. Und es führt das Paulus dann noch mehr aus. Er geht noch ins Detail herein und sagt, wer kann dann jetzt die Auserwählten Gottes beschuldigen oder Anklage gegen sie erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Ihr Lieben, wer kann uns noch beschuldigen? Der Satan kann machen, was er will. Er kann vor dem Thron Gottes erscheinen und uns ununterbrochen anklagen wegen unserer Sünde, die wir getan haben, die wir heute tun und die wir morgen tun. Aber Jesus ist gestorben für die Sünden von gestern, heute und morgen. Und deswegen sind wir gerecht gesprochen durch ihn. Und es geht dann weiter, Vers 34. Wer ist es, der verdammen kann? Wir haben schon im ersten Vers gehört, es gibt keine Verdammnis. Also wer kann denn uns verdammen dann? Niemand. Christus ist Jesus, ist hier. Und jetzt schreibt das Paulus noch einmal, warum uns niemand verdammen kann. Jesus ist gestorben für unsere Sünden. In 1. Korinther 15 schreibt er das auch. Jesus ist auferstanden für uns. Noch mehr, er sitzt zur Rechten Gottes, heißt es hier. Und er verwendet sich für uns. Ihr Lieben, das ist ein unglaublich kostbares Bild. Stellt euch das einmal vor. Jesus ist aufgefahren zum Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, dort wo er vorher auch war. Er ist ja gekommen vom Himmel. Und was ist dort seine Aufgabe? Er vertritt uns ununterbrochen. Stellt euch das einmal vor. Da kommt der Satan, ich sage ein Bild, und klagt mich an. Ich habe wieder das angestellt und das verkehrt gemacht und das schlecht gedacht. Und da steht Jesus neben dem Vater und sagt zum Vater, Vater, ich habe auch für den Helmut bezahlt. Er ist frei. Das geschieht. Ihr Lieben, das ist Gnade. Versteht ihr, das ist Gnade. Ich habe auch für den Helmut bezahlt. Er ist frei. Weil er bezahlt hat. Nicht, weil ich was geleistet habe. Und das will Gott mir offenbaren und das will er jedem von euch offenbaren und da kann jeder seinen eigenen Namen hier einsetzen. Und dann sagt Paulus noch zum Schluss, ja, es gibt niemanden, der uns verurteilen oder verdammen kann, weil das ist aufgehoben, die Verurteilung, durch Jesus. Und darum gibt es auch niemanden, der uns wegreißen kann von Jesus. Das Verdammungsurteil ist aufgehoben und deswegen leben wir jetzt in einer wunderbaren, neuen, harmonischen Beziehung mit ihm. Und aus dieser Beziehung kann uns niemand herausreißen. Deswegen sind die letzten Verse da so formuliert. Niemand kann uns scheiden von der Liebe Christi. Ich bin gewiss, dass weder Hohes noch Tiefes und so weiter kann uns scheiden. Und er führt da Beispiele an, jede Menge von Beispielen, die er hier anführt. Zuerst einmal Umstände unseres Lebens hier auf Erden. Denn alle diese Umstände, die er hier beschreibt, Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hungersnot, Blöße, Gefahr, Schwert, das ist alles real. Paulus sagt, ihr Lieben, wenn Jesus in euch lebt und ihr errettet seid, dann heißt das nicht, dass ihr enthoben seid, alle dieser Dinge. Er ist das beste Beispiel dafür. Er hat das alles erlebt, an seinem eigenen Erleben. Alles, was hier steht, war eine eigene Erfahrung in ihm. Und er sagt, nichts von dem, was mich so schwer bedrängt hat, hatte die Kraft, mich von der Liebe Jesu wegzureißen. sondern ich konnte überwinden all diese Dinge, wie es im nächsten Vers heißt. Nehmen wir die nächsten Verse, die letzten Verse. Also ich bin ein Überwinder geworden. Wir sind Überwinder in Vers 37. Durch wen? Durch den, der uns geliebt hat, der in uns ist, dieser Jesus, hilft uns auch, dass wir in diesen so schweren Situationen unseres Lebens, sei es Krankheit oder Not oder finanziellen Dingen oder was auch immer, alle diese Dinge, ihr Lieben, haben den Stachel in sich, uns von Jesus wegzureißen. Wer in großer Not ist, der rennt nicht nur zu Jesus, sondern der ist auch versucht, über Gott zu fluchen. Alle diese Bedrängnisse, die wir haben an Leid, können dazu führen, dass wir uns von Gott wegbewegen. Aber Paulus sagt, wenn er in uns lebt, gibt er uns die Kraft, dass das alles nicht dazu dienen darf, dass wir aus den Händen Jesu gerissen werden. Und er sagt, nicht nur unsere Umstände sind es, sondern es ist auch das, dass es die ganzen Kräfte und Mächte, diese dämonischen Kräfte und Mächte, die es in dem ganzen Universum gibt, das ist dann die letzten zwei Verse, wenn man die noch 38 und 39, wo er sagt, ich bin gewiss, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, Engel, Gewalten, gegenwärtiges, zukünftiges, hohes, tiefes, irgendein Geschöpf, irgendetwas in diesem Universum, auch der Teufel nicht, kann uns wegreißen aus der Gnade Gottes. So stark ist die Gnade. Nicht wir sind so stark, sondern die Gnade Gottes, die in Jesus sichtbar geworden ist. Sie, diese Gnade, die wird wirksam in meinem Leben, wenn er in mir lebt. Und durch seine starke Gnade und seine starke Liebe und seine übernatürliche Stärke gibt er uns die Kraft, in all dem zu überwinden. Und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Genau das sagt Jesus auch. Meine Schafe, Johannes 10, hören meine Stimme und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und niemand kann meine Schafe aus meiner Hand herausreißen. Der Vater, der mir die Schafe gegeben hat, ist größer, sagt er an dieser Stelle, größer als alle Mächte der Finsternis. Und niemand kann die Schafe aus seiner Hand reißen. Das ist sehr interessant. Jesus sagt, zuerst aus meiner Hand kann meine Schafe niemand reißen und aus der Hand Gottes kann niemand. Eine doppelte Versicherung. Wir sind in den Händen Gottes, wir sind in den Händen Jesu und der Heilige Geist hält sie beide umschlungen. Niemand kann uns aus dieser Situation herausreißen. Halleluja, das ist Gnade. Das ist Gnade. Amen.